Du wirst dich in sie verlieben. Sie ist ein reiner Engel. Das Wort Ich gibt's nicht. Und sie besteht nur aus Opfern. Wenn wir jemal in den Himmel kommen, dann höchstens ihretwegen.
Schreibt sie an Chemio. Was sie erlebt, warum sie sich nie gemeldet hat, nicht die weltweit einsehbaren Vermisstenlisten konsultierte, erfahren wir aus den Briefen nicht. Mascha schreibt, sie habe mehr gelitten, als ein einziger Mensch aushalten kann, und es sei herzzerreißend zu hören, was die Arme in ihren tragischen Immigrationsjahren durchgemacht habe. Ich schäme mich, gedacht zu haben, auch ich hätte gelitten. Das verblasst an ihren Erlebnissen. Aber was waren diese Erlebnisse? Nichts davon in den Briefen oder anderswo. Aus den Archiven erfahren wir nur so viel, dass ihr Mann Herbert Pelz in Moskau als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Tropeninstitut des Volkskommissariats für Gesundheitswesen gearbeitet hat und dann Opfer des stalinistischen Terrors wurde. Am 15. März 1938 wurde er verhaftet vom NKWD, dem Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der Sowjetunion, dem Inlandsgeheimdienst, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen, aufgrund des Vorwurfs, Trotzkist zu sein. Am 27. September 1938 wurde er zum Tode verurteilt und noch am selben Tag erschossen. Lea wurde offenbar nicht verhaftet. Bei Kriegsausbruch trat sie in die Rote Armee ein, wurde später nach Nowosibirsk evakuiert und kam 1944 nach Leningrad. Im Februar 1955 reiste sie in die DDR aus, beantragte die Aufnahme als Kandidatin in die SED, arbeitete zunächst als Referentin für den Bereich Sowjetinformation beim Zentralvorstand der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und war schließlich freie Mitarbeiterin bei der Zeitung Wochenpost. Mehr wissen wir nicht. Aber die Todesangst der Soldaten im Krieg, die Todesangst der Ehefrau von Stalins Terroropfer, Evakuierung nach Sibirien, das ist, auch wenn Details im Ungefähren bleiben, ja schon jenes mehr als ein einziger Mensch aushalten kann, wovon Mascha nach Hause schreibt. Sie bleibt den ganzen Tag bei ihrer Schwester. Sie werden sich jetzt immer wieder sehen, zwischen Ost und West hin und her pendeln, die Stadt gemeinsam wiederentdecken, sie erneut in Besitz nehmen, ihre Erinnerungen einpassen in die neue Wirklichkeit. Die Natur, die Geschäfte, die Cafés, die Theater, Kabaretts und Partys und die Menschen, die, die geblieben sind und die zurückgekehrt sind. Zusammen könnten sie sein das neue Berlin. Am Abend fährt Mascha nur kurz mit der U-Bahn in ihre Pension, dann zieht sie weiter. Denn Thilo Koch hat doch diese Party für sie organisiert. Und sie eilt hin und ist noch rot geweint und zittrig. Sie puderte sich die schlimmsten Herzensspuren aus dem Gesicht und sie erzählt natürlich sofort allen Partygästen das Wunder, das ihr geschehen ist. Und alle sind zu Tränen gerührt, stoßen an auf das Schwesternwunder und auf die Dichterin, die in ihrer alten Heimat zu Besuch ist. Die Berliner Kulturprominenz ist da, zum Beispiel Friedrich Luft, der berühmteste Kritiker der Stadt, der seit 1946 jeden Sonntagmittag beim Rundfunksender RIAS die Sendung »Die Stimme der Kritik« moderiert, besser verkörpert. Er wird das bis zum 28. Oktober 1990, kurz vor seinem Tod, weitermachen und das Kulturleben durch seine Stimme prägen wie kein zweiter, auch im Ostteil der Stadt, wo man die Sendung natürlich auch verfolgen konnte. Er war die feste Konstante in dieser von allen Seiten bedrohten, unsicheren, schwankenden Stadt. Wir sprechen uns wieder in einer Woche. Wie immer, gleiche Zeit, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ihr Friedrich Luft. Das war die unveränderliche Luftformel des Kulturlebens. Der Luftanker. Mit ihm also stößt sie an. Es gibt Sekt und alle Arten Cocktails. Noch begeisterter von ihr ist aber Lufts Frau, die Malerin Heide Luft, die ihr unbedingt irgendwas schenken möchte. Sie hat aber nichts anderes zur Hand als ein silbernes Flakon von Arpège. Und dann schenkt sie ihr eben das. Der zweite Ehrengast des Abends ist der Drehbuchautor, Journalist, Maler und Schriftsteller Hans Scholz, der gerade von der Akademie der Künste mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet worden ist. Er hat ihn für seinen dokumentarischen Roman Am grünen Strand der Spree erhalten, in dem der Massenmord an den europäischen Juden beschrieben wird. Das Buch ist ein großer Publikumserfolg und die Ausstrahlung der darauf basierenden fünfteiligen Fernsehserie 1960 in der ARD mit Günter Pfitzmann wird einer der ersten Fernseherfolge der BRD. Ein sogenannter Straßenfeger und wird, so Forscher später, einen Bruch des kollektiven Schweigens zur Folge haben. Auch auf Hans Scholz und seinen Preis wird an diesem Abend oft angestoßen. Und vielleicht träumt Mascha Kalecko am Abend dieses wundersamen Tages auch von der Möglichkeit, eines Tages selbst diesen Fontane-Preis zu bekommen. Es könnte doch sein, wenn man auf Wunder vertraut. Und dann ist da an diesem Abend noch ein mächtiger Mann anwesend, seit 1955 Feuilletonchef des Tagesspiegels. Er lebt seit seiner Kindheit im selben Haus in Dahlem, wird ein paar Jahre später die verlegerische Leitung des Propyläen-Verlages übernehmen und in dieser Funktion einen der größten Bestseller der Bundesrepublik initiieren, lektorieren, umschreiben, die Erinnerungen von Adolf Hitlers engstem Vertrauten und Freund, dem Bau- und Rüstungsminister Albert Speer, dem es auf wundersame, geschickte, eloquente Weise gelungen war, vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal dem Todesurteil zu entgehen. Bis 1966 ist er im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis inhaftiert. Seine Erinnerungen und seine Spandauer Tagebücher werden in den späten 60er und in den 70er Jahren märchenhafte Bucherfolge. Märchenhaft ist auch die Geschichte vom guten Nazi, die Speer darin von sich erzählt. Der Mann, der einer der größten Verbrecher des Dritten Reiches war, der als Generalinspekteur für den Umbau Berlins zur Welthauptstadt Germania beauftragt war, der tausende Juden aus ihren Wohnungen vertreiben ließ, um Platz zu schaffen für arische Berliner aus jenen Quartieren, die er für die geplanten Großbauten abreißen ließ. Seine Behörde hatte gemeinsam mit der Gestapo Listen für Menschen erstellt, die von Oktober 1941 an in den Osten deportiert und umgebracht wurden. Als Rüstungsminister seit 1942 gebot Speer über ein Millionenheer von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen, von denen sich viele Tausende zu Tode arbeiteten. Der Journalist Volker Ulrich hat es später in der Zeit eindrucksvoll und wie oben zitiert beschrieben, das Märchen vom Nazi ohne Schuld, vom engsten Vertrauten Hitlers, der nur seinem Traum der prachtvollen neuen Hauptstadt verpflichtet, von Massenmord und Verbrechen in all den Jahren nichts mitbekam. Auch seine engsten Vertrauten, vielleicht am Ende sogar er selbst, sollten seine Legende glauben. 1949 schrieb er aus dem Gefängnis an seine Ehefrau, nicht, dass sie, nach all den Enthüllungen, Schlechtes von ihm denkt, über das schreckliche Ende der Juden war ich nicht unterrichtet. Und auch die anderen Dinge, die in Nürnberg eine so große Rolle spielten, waren mir größtenteils neu. Albert Speer ermöglichte es dem westdeutschen Bürgertum wie kaum ein anderer, eine Legende für das Verhalten im Nationalsozialismus zu erfinden und abzusichern. Ja, wenn sogar Hitlers enger Freund und Vertrauter, der deutsche Rüstungsminister der späten Kriegsjahre, nichts von den Verbrechen ahnte, wie hätten dann wir? Also, jetzt haben wir einen weiten Bogen gemacht, aber das gehört dazu, wenn wir Mascha auf ihren Partys durch West-Berlin begleiten und von den Wundern erzählen und von ihrem Entsetzen, ihrem Misstrauen, ihrem Glück über das Gefeiertwerden, ihrem Willen zum Wieder-Dazugehören und ihrer meist unausgesprochenen Angst. Der Mann jedenfalls, von dem hier die Rede ist und der damals Feuilletonchef des Tagesspiegels war, heißt Wolf-Jobst Siedler, ein sehr seriöser, gediegener, gutbürgerlicher Journalist. Wie sehr er selbst, gemeinsam mit dem Journalisten und späteren Herausgeber der FAZ Joachim Fest, aktiv an der Verharmlosung und Schönung der Mitschrift dieses Täterlebens beteiligt war, wurde erst viele Jahre später bekannt. Aber dass er mit aller Macht als Verleger dieses Buch verlegen und zu einem Erfolg machen wollte, das war bei der Veröffentlichung im Herbst 1969 klar. Schon 1963 schrieb er Speers Ehefrau nach Heidelberg, dass er dessen Memoiren unbedingt veröffentlichen wolle. Und schon 3 Tage nach Speers Freilassung aus dem Gefängnis, im Herbst 1966, schrieb Siedler, der Verlag würde es sich zur Ehre anrechnen, sie unter seine Autoren zu rechnen. Und nach der Lektüre des ersten Teils des Manuskriptes schrieb er Speer, er sei begeistert von der noblen Weise, in der dieser sich mit der allgemeinen wie persönlichen Vergangenheit auseinandersetze. Später, wir kommen gleich zu Thilo Kochs Party zurück, nach dem spektakulären Verkaufserfolg der Erinnerungen verspricht er Speer, auch die Spandauer Tagebücher, die auf 20.000 Seiten Notizen beruhen, mit allen Mitteln zu einem der größten Bucherfolge der Nachkriegszeit zu machen. Sein Verlag denkt sich dafür eine besondere Werbemaßnahme aus, die er 1975 dem deutschen Buchhandel vorstellt. Alle Buchhändler Deutschlands und Österreichs, Zitat, werden aufgefordert, am Erscheinungstag des Buches ihre Schaufenster und Vitrinen auszuräumen und mit schwarzem Tuch oder Stoff, das der Verlag liefert, auszuschlagen. Darein kommt nur ein monumentales Foto von Ihnen, Albert Speer aus Spandau, und 10, 50 oder 100 Exemplare Ihres Buches. Wer diese Sonderdekoration der Verbannung aller anderen Bücher 8 Tage lang durchhält, bekommt seine Erstbestellung in signierten Exemplaren. Zitat Ende. Ein monumentales Bild des Kriegsverbrechers im Gefängnis. Schwarzer Stoff. Verbannung aller anderen Bücher. Bestseller-Marketing, Bundesrepublik Deutschland 1975. Auch in Siedlers Villa in Dahlem waren 1973 zahlreiche Bücher auf schwarzem Tuch drapiert. Adolf Hitler stand auf dem Cover. Geschrieben hatte es Joachim Fest, der Albert Speer beim Verfassen seiner Memoiren so hilfreich gewesen war. Hitlers Rüstungsminister hatte dafür Joachim Fest mit persönlichen Informationen über den Führer versorgt, die er der Freundschaft mit diesem verdankte. Es war die Party zum Erscheinen jenes Buches, der Biografie Adolf Hitlers von Joachim Fest. Der Autor hatte gerade sein Amt als Herausgeber der FAZ angetreten und einen neuen Literaturchef mitgebracht. Der hatte mit märchenhaftem Glück gemeinsam mit seiner Frau das Warschauer Ghetto und den Holocaust überlebt. Er war ganz neu auf dem Posten und stolz, und nun wurde ihm und seiner Frau der Ehrengast vorgestellt. Es war der Kriegsverbrecher Albert Speer, Hitlers Freund und Vertrauter. Der Jude war wie erstarrt und schwieg. Später hat er darüber in seinen Memoiren geschrieben. Marcel Reich-Ranicki, jener Marcelli Reich aus Polen, der im Oktober 1938, einen Monat nach Maschas Flucht aus Berlin, von der Gestapo abgeholt und deportiert worden war. Und der später einige der schönsten und verehrungsvollsten Texte über Mascha Kaleko geschrieben hat, die es gibt. Das alles liegt jetzt, im März 1956, auf der Party von Thilo Koch noch weit in der Zukunft. Aber es sind die Menschen, die hier mit Mascha feiern und anstoßen und sich mit ihr zusammen über das Wunder freuen, das ihr an diesem Tag in Berlin begegnet ist. Was für ein Land wir sind und waren und in der Zukunft sein wollen, das hängt immer auch davon ab, welche Geschichten wir uns erzählen und welche Geschichten die bestimmenden werden. Auf dieser Party feiern alle zusammen. Für Mascha ist Berlin jetzt wie verwandelt. Lea hat ihr einen neuen Blick auf die Stadt geschenkt. Sie feiert, das Treffen ist ein Fest. Im Angesicht von Lea kann sie auch ihren frischen Ruhm noch einmal ganz anders genießen. Lea, die weiß, von woher sie kommt, wie klein, wie fremd, wie verloren sie in diesem Land einmal waren und wie zart gefeiert dann endlich. Und wie verschwunden das alles war, eigentlich für alle Zeiten. In Leas Augen sieht Mascha dieses Geschenk, das ihr in diesen Tagen der Liebe zuteil wird, dass sie verbannt, geächtet war, geflohen aus dem Land, vertrieben. Und jetzt plötzlich wieder ihre Fotos in den Zeitschriften, ihre Gedichte in den Zeitungen, ihre Stimme im Radio, ihr Buch in den Schaufenstern. Das ist einfach ein Traum. Und mit Lea an ihrer Seite kann sie es auch wirklich erkennen, genießen, staunend wertschätzen. Und das Beste, das Glück funktioniert in beide Richtungen. Zumindest Mascha sieht das so und ist sich sicher, dass auch sie ein Segen ist für ihre Schwester. Sogar etwas von ihrem guten Glauben kann sie an sie weitergeben. Wer weiß, vielleicht trägt er die kleine Schwester eines Tages ganz von selbst, so wie er Mascha trägt.
Ich bin der erste Mensch, dem sie ihr Herz seit einem Menschenalter ein wenig öffnen konnte. So einsam, so von allen verlassen und ohne Glauben. Ich sage immer zu ihr, Liebes, der Gott, an den du nicht glaubst, hat wieder das und das Wunder getan. Und sie lächelt und sagt, am Ende gibt es ihn, deinen komischen Gott. Seit du da bist, geschehen Wunder. Ich, dass ich da bin, ist das erste Wunder meines komischen Gottes. Jedes Mal gebe ich ihr eine kleine Glaubensinjektion, mit Erfolg, wie mir scheint. Sie antwortete mir am Anfang wie der sechsjährige Steven. I don't believe in God. I only believe in gravity. Ich ging ein darauf. Ich sagte, Gravity, oder was immer du dem Ausdruck Gott vorziehen magst, hat dein Leben besser vor, als du dir träumen lässt. Den interessiert es nämlich nicht, ob du an ihn glaubst oder nicht. Genauso wie ich mich nicht interessieren würde, ob du an meine Existenz glaubst. Ich bin. Und ich fühle ihn überall. Und er hat mich hergeleitet und mir sogar eingegeben, deinen alten Geburtsschein mitzunehmen, obgleich ich nicht wusste, ob es dich noch gibt. Und sie weint. Und wir umarmen uns. Und dann gehen wir wie ein heimliches Liebespaar durch die Straßen, in denen keiner uns kennt, mit den zerschossenen Häusern unserer Kindheit.
Sie ist dann auch vor jenem anderen Haus gewesen, Björnsonstraße 20 in Steglitz, wohin Chemjo damals umgezogen war mit dem kleinen Steven, als Mascha in Palästina war. Bei ihrer Rückkehr war alles so schön und eingerichtet gewesen, dass sie nur so gestaunt hatte. Und auch das Haus ist unversehrt, ganz wie Bleibtreu 1011, aber in ihr früheres Leben kann sie auch dort nicht einmal besuchsweise zurück. Vorsichtiger geworden, lässt sie sich diesmal bei ihrem Versuch, das Haus zu betreten, schon von einem bellenden Hund vertreiben. Sie läuft noch etwas durch die Gegend.
Alles dort ist unversehrt und schön und still. Es ist so viel stiller hier, so wenig Leute. Die Juden fehlen. Und wie?
Als sie einmal versucht, sich an das karge, langsam und verborgen wieder entstehende jüdische Leben in der Stadt anzunähern, schaudert sie. Es sind gespenstische Szenen, die sie erlebt. Eine Gemeinschaft von Untoten in den Ruinen der Stadt. Es beginnt damit, dass Mascha Kalecko, kurz nachdem sie ihre Schwester wieder getroffen hat, beschließt, länger in Berlin zu bleiben. Am liebsten bis Oktober. Dafür muss sie ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Sie wird in die Polizeistation in der Meinecke-Straße 10 gehen müssen, wo in den 30er Jahren das Palästina-Amt war und Juden darauf hofften, dass ihnen die Ausreise erlaubt wurde. Im Jahr 1956 ist die Meldestelle in dem Gebäude und die Jüdin Mascha Kalecko wird hineingehen müssen, um ihre Aufenthaltsgenehmigung für Berlin zu verlängern. Juden raus, Juden rein, dem Haus ist's egal. Aber bevor sie dorthin kann, braucht sie eine, ja, Lebensbescheinigung, die ihr die jüdische Gemeinde ausstellen soll. Diese findet sich in der Joachimsthaler Straße 13, Hinterhaus, erste und vierte Etage. In den Etagen dazwischen wohnen Privatleute, unter anderem ein Freiherr von sowieso. Verkommenes Haus, ein tauber Kriegsbeschädigter, halb idiotisch, steht am Eingang und ein Schild hängt, Verkauf von Mazot, Wein und Mazot-Mehl im Hause. In den Räumen dann Schlampenwirtschaft. Niemand fragt nach ihrem Namen, ihrem Pass. Eine Sekretärin nimmt Maschas Papier entgegen. Ich hätte auch Mortel Ganev sein können. Trägt es in einen Raum und bringt es unterschrieben zurück. Es ist der Tag vor dem Pessachfest, Sederabend. Mascha fragt, wo sie den wohl feiern könnte, in Berlin. Im jüdischen Krankenhaus bekommt sie zur Antwort, in der iranischen Straße, da gebe es Seder für die Armen. Und ihr wird klar, dass die meisten Berliner Juden Wohlfahrtsempfänger sind. Also im Krankenhaus bei den Ärmsten will sie jetzt nicht feiern, sie fragt nach Restaurants, in denen sie privat feiern kann. Lerner wird ihr genannt, in der Dahlmannstraße 9. Dort findet sie eine Metzgerei, Frischfleisch verschafft, Gesundheit und Kraft, steht auf einem Schild.
Nicht sehr appetitlich, der Laden. Dann geht man nach hinten, da ist das sogenannte Restaurant. Ein paar Tische, ein schmieriges Dienstmädchen machte die Sederschüssel zurecht. Armselige Matzes auf einem nicht zu sauberen Tischtuch. Ghetto war Paradies dagegen. Ich meine vor Hitler-Ghetto. Der Besitzer, ein Golem-Riese mit einem Mund voller Goldzähne, dass man Angst kriegt, sieht aus wie ein Idiot und Menschenfresser, fragt mich, warum ich mich nicht setze. Ich wollte nur fragen, ob es morgen auch offen sei. Er, klar ist morgen offen. Ich, das ist wohl das einzige jüdische Restaurant in Berlin? Er, feindlich, brauchen Sie zwei? Ich, danke, und eilte davon.
Ein grauenvoller Sederabend. Mascha eilt durch die Stadt, eilt Richtung Kudamm, wo alles hell erleuchtet und strahlend und heil ist. Im British Center läuft ein Kinofilm, den sieht sie sich an, dann zieht sie weiter an einen besonderen Ort, von dem sie sich viel verspricht, die Hexenküche von Valeska Gerd, die in New York die Beggar Bar betrieben hat und die bei aller Armut des zusammengewürfelten Mobiliars so etwas wie provisorisch authentisch leuchtenden Altberliner Charme ausgestrahlt hatte. Hexenküche, das müsste doch ein Ort sein, an dem der Geist des alten Berlin, angereichert um die New Yorker Erfahrungen des Exils, die Besucher die neue Zeit spüren lassen musste. Aber an diesem Abend zumindest nicht. Die Besitzerin ist nicht da, alles in Schwarz und Rot, Spiegelscherben an die Wand geklebt, auf der Speisekarte steht
»Spezialität Gulaschsuppe« in Klammern »macht sinnlich«. Das Publikum Wirtschaftswunderschieber mit Dienstmädchentyp-Damen, dick wie Fässer, in Pelzen. Das tanzt Schmerbauch an Schmerbauch, ekelerregend.